Als letzter Vortrag des Tages hier im Vortragsraum 4 will uns Mario heute ein bisschen was erzählen über den Chemnitzer Linux-Tag oder über die Chemnitzer Linux-Tage. Ich weiß nicht, wie das heißt. Der Tag, die Tage?
Die Tage. Seit 19 Jahren heißt es die Tage.
Okay. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas besser wisst als Mario, bitte warten, bis ich mit dem Mikrofon bei euch bin, weil das wird aufgezeichnet, damit sich hinterher niemand rausreden kann. Dankeschön. Mario.
Ja, herzlich willkommen. So viele Leute hier. Hätte ich gar nicht gerechnet. Ich muss auch zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin, weil es wird ein nicht technischer Vortrag und normalerweise halte ich keine nicht technischen Vorträge. Von daher, also wenn es in der Katastrophe endet, seien Sie mir nicht böse. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht. Oder euch. So alle 5 Jahre. Ist es mal wieder an der Zeit, so ein, ja, eine runde Zahl bei den Linux-Tagen zu begehen. Und das haben wir bisher immer gemacht, indem wir ja, vielleicht auch mal ein bisschen Eigenwerbung fabriziert haben. Also vor 10 Jahren war das der Chris Hübsch, der da eher in einer kleineren, geschlossenen Runde mal ein bisschen was zur Geschichte der Chemnitzer Linux-Tage erzählt hat, wie das Ganze anfing. Vor 15 Jahren, gab es einen Vortrag, sehr hörenswert, kann immer noch unter oben gezeigter URL gern wieder aufgerufen werden, halt zum Thema MacCLT. Hat der Chris mal erzählt, wie eigentlich so diese ganze Organisation im Vorfeld funktioniert, welche Zahnrädchen da wie ineinander greifen, und genau das wollen wir heute nicht tun, weil den Vortrag können Sie ja anhören. Es wäre jetzt langweilig, das nochmal zu erzählen. Was machen wir stattdessen? Ja, irgendwo haben wir jetzt mal 20 Jahre Verzeichnisse analysiert in unserem zentralen AFS-Verzeichnis, wo irgendwie zu jedem Linux-Tag-Release halt sich so ein paar Sachen angesammelt haben und mal geguckt, was wir eigentlich aus den Zahlen, die wir daraus destillieren können, für interessante Tatsachen ableiten können. Und vielleicht erklärt es halt auch ein paar Dinge für Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen und deren Antworten wir halt irgendwo nie so öffentlich breittragen. Wenn man halt irgendwie per Mail gefragt wird, gibt man halt eine Antwort. Aber das, die anderen, vielleicht 500 Leute, die es halt gern wissen wollen, die haben dann die Antwort halt nicht bekommen. Von daher häufen sich manche Fragen immer wieder und man wird halt irgendwann müde, die Antworten zu geben. Und ja, an einigen Sachen werden wir hier vielleicht auch ein paar Einblicke gewähren, wie halt die Organisation halt auch so menschlich in einem Team funktioniert. Und vielleicht hilft das halt auch bei anderen Open-Source-Projekten, ohne uns da jetzt groß an die große Glocke hängen zu wollen. Aber vielleicht kann man was mitnehmen. Ganz kurzer rechtlicher Disclaimer. Niemand hier in diesem Team hat den kompletten Überblick über so einen Chemnitzer Linux-Tag. Das heißt, dieser Vortrag ist per Definition unvollständig. Es können Dinge fehlen. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld bei allen, die jetzt eventuell sich dazu kurz erwähnt vorkommen. Ich habe versucht, irgendwo einen möglichst allgemeinen blickenden Überblick zu geben, aber seien Sie mir nicht böse, wenn es mir nicht gelingt. Und natürlich ist keine Statistik unvoreingenommen, also getreu dem Motto, traue keiner Statistik, die du selbst gefälscht hast, haben wir natürlich die Statistiken zielgerichtet nach den Aussagen des Vortrags rausgesucht und nicht umgedreht. So wie man das halt eigentlich seriöserweise macht. Und nehmen Sie bitte nicht alles so hundertprozentig genau, auch gerade der Schleier der Geschichte trägt dazu bei, dass gewisse Tatsachen halt einfach in den, je länger sie zurückliegen, dramatischer werden und vielleicht im Nachgang schlimmer dargestellt werden, als sie eigentlich sind, oder etwas überhöht dargestellt. Ich bedanke mich bei allen, die über die Jahre viele, viele Fotos gemacht haben und irgendwo in unser AFS-Verzeichnis abgekippt haben. Erschreckenderweise haben wir nämlich festgestellt, die gibt es meistens nicht öffentlich zu sehen, die werden halt irgendwo geknipst, um abgelegt zu werden. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, aus diesem Repertoire zu schöpfen, ohne jetzt Namen zu nennen zu wollen. Ist unser Tagungsfotograf hier? Bist du da, Holm? Oh, Entschuldigung. Er ist da. Wenn ihm jemand sieht, sagt ihm bitte Bescheid, dass wir endlich mal geschafft haben, seine Fotos hier öffentlich zu verwerten. Wie wollen wir den Vortrag aufziehen? Und zwar, eigentlich haben wir gedacht, das ist ein bisschen ein Quiz. Ich zeige Ihnen jetzt hier ein paar Zahlen und Diagramme und Sie sagen mir dazu, was man da sieht. Ich höre hier von Vorträgen, wer hat es gesagt? Sven Guckes hat es gesagt. Oh, ich wollte keinen Namen nennen, Entschuldigung. Genau, wir haben blaue Balken und wir haben orange Balken. Was wird blau sein, was wird orange sein? Ja, das stimmt nicht ganz. Also hier war, ich wiederhole es für den Stream, hallo da draußen. Der Kommentar war, blau ist Vorträge, orange ist Workshops. Es ist nicht der Fall. Vorträge und Workshops verstecken sich in sowohl dem blauen als auch dem orangen Balken. Korrekt, also hier war der Kommentar eingereicht versus angenommen. Blau ist die Anzahl der angenommenen Vorträge und Workshops. Und orange, also wenn wir den orangen Balken oben drauf setzt, also die Gesamthöhe dieses Balkens, ist sozusagen die Gesamteinreichungszahl. Ja, was man da sieht, wenn man da so mal in nullter Näherung eine Gerade durchlegt, die hat einen positiven Anstieg. Das freut uns sehr. Also offensichtlich haben wir da so ein leichtes Wachstum drin. Und boah, könnte man jetzt so interpretieren, dass die Bekanntheit der Chemnitzer Linux-Tage doch so ein bisschen steigt. Aber was man halt natürlich auch sieht, wenn man jetzt mal so eine Linie durch die blauen Balken durchlegt oder an den Köpfen der blauen Balken, das ist relativ konstant. Ich glaube, den Grund kann jeder erraten. Ja, genau. Also das Wochenende hat halt nur 2 Tage und der Tag nur 24 Stunden und 24 Stunden am Stück Linux-Tage und mit Vortragsprogrammen würden wir hier nicht aushalten, würden wir auf dem Zahnfleisch gehen. Das sind halt einfach die räumlichen und zeitlichen Ressourcen, die uns hier ein Limit setzen. Es freut uns wirklich, dass die Zahl der Anmeldungen von Jahr zu Jahr wirklich immer so ein kleines Wachstum aufweist, aber natürlich hat das halt auch einen gewissen Nachteil, dass halt im Prinzip nur der orange Balken wächst. Und damit halt auch tendenziell die Wahrscheinlichkeit für denjenigen, der einen Beitrag einreicht, halt auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er halt leider eine Absagemail bekommt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wir geben uns Mühe, bei den Absagen sozusagen immer da eine persönliche Begründung einzupflegen. Seien Sie uns auch nicht böse, wenn das manchmal nur 1 oder 2 Sätze sind, weil 70 Mails irgendwo Hand zu formulieren, ist halt auch ein gewisser Zeitaufwand. Da braucht man halt schon mal einen Tag zu. Und dass wir da halt, ja, ich sage jetzt mal, kein Review schreiben können, so wie man es jetzt bei einer wissenschaftlichen Konferenz erwarten würde, aber den Anspruch haben wir auch nicht. Ja, also das wäre die Auflösung. Wir haben jetzt hier mal in einem Korrelationsdiagramm gegliedert, nämlich gewisse Vorträge, die bei uns eingereicht werden, die weisen eine gewisse Eigenschaft auf. Die habe ich jetzt hier mal ausgegraut. Und da kann man in jeder Gruppe differenzieren nach abgelehnt und angenommen. Was würden Sie anhand des Diagramms oder was würdet ihr anhand des Diagramms vermuten, was das für eine Eigenschaft ist? Korrekt, hier kam die Antwort Short Paper. Wer hat's gesagt? Du bist nicht im Team. Gut, ich dachte, hier sagt jemand vor. Es gibt die Möglichkeit, also jeder Referent hat die Möglichkeit, bei uns ein sogenanntes Short Paper einzureichen. Normalerweise werden hier nur Vorträge mit einem halt ganz kurzen Abstract, den Sie auch im Programmheft finden, eingereicht. Und zusätzlich bitten wir immer darum, ja, so ein 1- bis 2-seitiges PDF oder es gehen auch andere Dateiformate, können auch einen Textfile schicken, im Nachgang einzureichen, meistens innerhalb der ersten Woche nach dem Call. Und was Sie halt an den Größen der Kreisen sehen, dass wenn Sie das tun, der angenommene Kreis im Vergleich zum abgelehnten Kreis verhältnismäßig größer ist, als wenn Sie es nicht tun. Das hat ganz einfach den schlicht und ergreifenden Grund, wir versuchen die Programmplanung auf so viel wie mögliche Schultern zu verteilen. Ralf, korrigiere mich, ich glaube dieses Jahr waren es 6 oder 7 Leute, die da halt mitgewirkt haben. Er nickt. Aber da ist natürlich nicht für jedes Themengebiet ein Experte dabei. Und dieses Shortpaper hilft uns ungemein, ja, halt dort eine fachliche Meinung drüber zu bilden. Und ja, es stellt halt halt auch, also wir haben dabei halt auch ein gutes Gefühl, dass sozusagen halt bei dem Vortrag auch die entsprechende Substanz dahinter ist, um das Thema halt ja halt auch entsprechend vermitteln zu können. Zum Beispiel halt ist es sehr relevant bei Einsteigervorträgen, weil sozusagen bei Einsteigervorträgen ja, eher der Schwerpunkt auf, wie vermittle ich diese Informationen, als auf die hundertprozentige fachliche Korrektheit. ankommt. Also lösen wir das hier mal auf. Das ist nämlich Short Paper versus kein Short Paper. Nichtsdestotrotz, wir würden gern mehr Vorträge annehmen, als wir angenommen haben. Das heißt, wirklich halt eine tröstende Nachricht an all jene, die dann halt eine Absage bekommen. Es muss keine inhaltlichen Gründe haben. Es kann halt auch wirklich rein organisatorische Gründe haben. Erstens, entweder, dass wir keinen Platz haben. Vielfach versuchen wir auch Vorträge inhaltlich zu einem Strang zusammenzufassen. Und ja, angenommen, wenn sich halt jetzt zum Thema, ich denke mir jetzt was aus, Spambekämpfung nur zwei Vorträge sammeln, die vielleicht insgesamt gut sind, dann sind es entweder Kandidaten für unseren MISC-Strang, den es irgendwie auch seit ein paar Jahren gibt, wo man halt sozusagen den ganzen, die ganzen Vorträge halt irgendwo zusammensammeln, wo wir halt irgendwo keinen extra Track für zusammenstellen können. Aber manchmal geht halt auch das nicht, weil wir können halt nicht jeden Strang MISC nennen. Und die Aufteilung wollen wir halt auch nicht aufgeben. Bitte? Okay, hier kommt der Vorschlag, dass sozusagen MISC einfach als Default-Wert für sozusagen die Strangtitel und gegebenenfalls nur da anzupassen. Na gut, vielleicht probieren wir es aus. Und manchmal gibt es wirklich auch bloß, zum Thema Shortpaper habe ich noch was vergessen. Ich verhedder mich gleich in meinem eigenen Vortrag. Wir vergeben keinen Best Paper Award. Aber wir finden folgendes Shortpaper, wie es eingereicht wurde dieses Jahr, es ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Der Referent weiß auch nicht, dass diese Folie hier in diesem Vortrag ist. Ist er zufälligerweise da? Nee, ist er nicht. Wir saßen zusammen in der Programmkommission und haben für jeden Vortrag gibt es eine kleine Lochkarte. Also wo der Begriff Lochkarte herkommt, vor 5 Jahren, Chris Hübsch, MacCLT, hören Sie sich einfach an. Es sind keine Lochkarten, aber es sind halt Papierstreifen. Und jeder Papierstreifen repräsentiert da so einen Vortrag. Und wir saßen halt so und aus dem Abstract waren irgendwo halt geteilter Meinung. Und einer guckt in die Datenbank, gibt es da ein Shortpaper. Der PDF-Betrachter öffnete sich und instantan waren alle Personen der Meinung, dieser Vortrag muss angenommen werden. Weil man hier halt einfach deutlich sieht, es ist ein Problem beschrieben, es ist eine Zielgruppe beschrieben, es ist eine Lösung beschrieben, es ist halt alles da, was man sich wünschen kann. Eigentlich alles, was man sich von einem Abstract wünschen kann. Nämlich, dass der potenzielle Zuhörer im Prinzip halt genau einschätzen kann, ist dieser Vortrag was für mich. Ich war aber vorhin eigentlich bei den organisatorischen Details stehen geblieben. Wenn Sie die Absicht haben, einen Vortrag einzureichen, kommt so ein ellenlanges Formular und da wird zum Beispiel gefragt, wann könnten Sie Ihren Vortrag oder Workshop halten? Wenn Sie da alle Felder ankreuzen, erhöhen Sie Ihre Chance durchaus. Es ist nichts ärgerlicher, als zu sehen, man hat zwei gute Vorträge, die sich mit einem und demselben Thema beschäftigen, die man so gern in einem Track planen würde. Und man sieht, der eine Referent kann nur Samstagvormittag und der andere nur Sonntagnachmittag. Wobei Vorträge, die nur Sonntagnachmittag können, gibt es, glaube ich, nie, in keinem Jahr. Zumindest, wenn Sie den Haken Sonntagnachmittag setzen, haben Sie eine erhöhte Chance. Also da sind meistens Lücken. Wie gesagt, Sie helfen uns da bei der Programmplanung enorm. Und seien Sie bitte auch nachsichtig, wenn wir 13 Uhr auch noch als Vormittag werden und 11 Uhr schon Nachmittag ist. Wie gesagt, manchmal machen wir das passend. Was wird uns dieses Diagramm hier zeigen? Korrekt, hier kam die Anmerkung. Sofort, dass es die sozusagen Anzahl der eingereichten Beiträge bis zur Deadline ist. Zufälligerweise kenne ich den, der die Antwort gesagt hat. Der ist im wissenschaftlichen Umfeld aktiv, der kennt das Problem. Wenn Sie sich mal versuchen wollen, eine irgendwo Konferenz zu organisieren und 24 Stunden vor dem Ende der Deadline Panik bekommen, dass Ihr Programm nicht voll wird, bleiben Sie ruhig. Multiplizieren Sie die Zahl mit 2 und Sie haben eine untere Schranke. Es bricht jedes Jahr bei uns im Team die Panik aus, wir haben irgendwas mit unserem R-Konzept hat nicht geklappt und wir haben bisher nur 10 Vorträge und wird das was. Ja, Also dieses Jahr gab es halt auch schon wieder den Versuch, panisch noch eine Mail an die Referenten der letzten 2 Jahre zu schreiben. Ah, wir haben gesehen, Sie haben noch gar keinen Beitrag eingereicht. Wollen Sie sich nicht eventuell vielleicht noch überlegen? Die Mail wurde formuliert, aber zum Glück nicht, also nee, zum Glück, das nehme ich zurück, aber sie wurde nicht abgeschickt. Aber der Zeitpunkt, wo ich dachte, sie wurde abgeschickt, ist dieser, sozusagen dieser letzte Knick hier, wo jetzt mein Mauszeiger ist. Da ist eine Frage. Wir geben.
Wenn ich mir die blaue Kurve genau anschaue, ja? Dann geht sie über die Nulllinie rüber.
Die geht über die, dazu komme ich gleich. Okay. Gucken wir uns erst nochmal die anderen Knicks an. Also dieser Knick bei T-20 Tagen, das ist der Versand unseres Newsletters. Oho, wird offensichtlich gelesen. Dieser Knick bei, oder diese Biegung bei T-7 Tagen, das ist der Zeitpunkt, wo Sie alle vom Chaos Communication Kongress zurückkommen. Die gestrichelte Linie ist T gleich 0, das ist Sonntag 0 Uhr. Quatsch, Montag früh 0 Uhr. Der knappste Deadline-Verpasser hat dieses Jahr 0 Uhr, 0 Minuten und eine Sekunde eingereicht. Er wurde angenommen, aber bitte reizen Sie es nicht aus. Woher kommt der Knick hinter dieser Nulllinie? In der Regel fangen wir erst Montagmittag an oder Dienstag, vielleicht auch mal Dienstagmittag, das Programm zu sichten. Naja gut, und was bis dann da ist, also warum sollte man da jetzt Krümel kacken? Ja, also das ist sozusagen Zeitpunkt der Vortragseinreichung in Bezug auf die Deadline. Was können Sie daraus für Lehren ziehen? Erster Grund, der gilt immer, don't panic. Und der zweite Grund ist, nach Ablauf einer Deadline wird es aber meistens kompliziert. Also die Deadlines haben alle so einen Grund. Man kann die bis zum Ende ausreizen, sollte es aber im Zweifel nicht tun. Fällt uns im Team auch ab und zu mal auf die Füße. Ich habe hier mal so einen Programmflyer mitgebracht, den können Sie an der Info holen. Ich glaube, wir drucken ungefähr 2000 Stück. Und letztes Jahr hieß, naja, wenn die Freitag zu den Linux-Tagen direkt von der Druckerei ins Gebäude geliefert werden, dann funktioniert es ja auch. Die werden ja frühestens Samstag gebraucht. Die waren auch da. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, so einen Flyer zu falten. Die Außenseite nach außen oder die Außenseite nach innen. Natürlich waren alle Außenseiten nach innen gefaltet. Und jetzt wurde es kompliziert, weil jetzt mehrere Aufbauhelfer abgezogen werden mussten, Flyer umfalten. Dieses Jahr hatten wir auch wieder so ein Event. Wann findet der Calliope-Workshop statt? Morgen früh. Da werden Raspis gebraucht. Ja, das ist kein Problem, haben wir noch vom letzten Jahr, ist noch in der Kiste. Brauchen wir irgendwie bloß einpacken, aufbauen. Und wann war es? Mittwoch vor den Linux-Tagen? Okay, noch ein bisschen weiter vorher stellt es sich raus, oh, die brauchen jetzt alle noch ein Update. Und das für 15 Stück, wenn jedes Update eine Dreiviertelstunde dauert, hätte man die Zeit vielleicht auch anders nutzen können. Also manchmal kann es einem echt auf die Füße fallen, von daher reizen Sie Deadlines nicht immer bis zum Letzten aus. Gut, der Seriositätsgrad sinkt, denn der Statistiker würde mich jetzt hier für lynchen. Also hier ist eine unterbrochene Y-Achse drin, einfach damit es ein bisschen dramatischer aussieht. Was sehen wir hier? Also da ist die Y-Achse, das ist ein Quadratmeter, das gibt schon mal einen Tipp. Genau, das ist die Ausstellungsfläche, Publikum weiß Bescheid. Und was man da sieht, ist halt auch, naja, in erster Näherung immer so ein Wachstum und alle 5 Jahre macht es einen Satz nach unten. Das hat auch ja, einen diffizilen Grund. Also man muss ja auch sagen, die Statistik ist halt auch ein bisschen gefälscht. 2012 hatten wir mal die Ausstellungsfläche auf Seminarräume erweitert. Dadurch wäre der Zacken ungleich höher. Aber warum wir das nicht einkalkuliert haben, verrate ich gleich. Es hat einen relativ, naja, profanen Grund, der aber halt auch weniger schön ist. Jeder, der irgendwie Betriebssystemprogrammierung macht, der weiß mit iNoSPC was anzufangen. Das ist nämlich der Returncode für No Space Left on Device. Da vorne da draußen in diesem Haus ist halt einfach nicht mehr Platz. Über die Jahre, naja, irgendwo, man findet schon nochmal eine dunkle Ecke und irgendwie kann man die Stände halt auch noch ein bisschen komprimieren. Man kriegt halt immer ein bisschen was optimiert und naja, so alle 5 Jahre kommt dann halt auch mal eher so das Feedback, ja, das war aber ganz schön eng. Und dann ist man halt mal wieder etwas, und dann sind wir halt da wieder ein bisschen vorsichtiger. Von daher tut es uns wirklich leid. Also dieses Jahr ist es, glaube ich, zum ersten Mal passiert, dass wir auch mehr Demostände halt gleich sozusagen mit Sichtung der Einreichung halt ablehnen müssten. Das war für dich natürlich ein bisschen unüberrascht, weil das halt die Jahre vorher so in dem Fall nicht passiert ist. Auch das tut uns leid. Wir bedanken uns an dieser Stelle explizit bei allen Demoständen, die sozusagen mitmachen, dass wir einfach die Packungsdichte vergrößern bzw. halt hier ganz versteckte Ecken nutzen. Wir hatten am Anfang mal ein bisschen Bedenken, dass wir zum Beispiel die Free Software Foundation in das dunkle, also in die wirklich finstere Ecke hinter der Info stellen, die wir seit nicht ganz so langer Zeit mit ein paar LED-Scheinwerfern beleuchten. Aber es, die NetBSDler, die hat es auch immer getroffen, die standen hinter der Garderobe, das ist auch noch so eine finstere Ecke. Und regelmäßig passiert es im Call-Formular, das dann in so einem Werbungsfeld drin steht, oh, bitte wieder den Standplatz vom letzten Jahr. Also wie gesagt, danke bei allen Ständen, die diese dunklen Ecken akzeptieren. Und auch danke bei allen Ständen, die es mitmachen, dass wir mehrere Einreichungen zu einem Stand zusammenfassen. Also Beispiel ist immer X-Face und Genie. Das ist halt sozusagen die Menge der Aussteller ist halt dieselbe. Und die haben dann kein Problem damit zu sagen, okay, ich präsentiere beide Projekte an einem Stand. Auch das hilft uns sehr. Wir haben mal Seminarräume für Demostände genutzt, aber da gab es halt wirklich das Feedback, dass sich dort die Besucher nicht hin verirren. Und deswegen wollen wir halt auch nicht sozusagen die Ausstellungsfläche vielleicht auch auf ein anderes Gebäude ausweiten, weil das wahrscheinlich den Charakter der Veranstaltung ein bisschen stören würde. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass ich an der Zeit bleibe. Wir hören mit den Diagrammen auf, machen mit unbestechlichen Zahlen weiter. Die nächste Zahl lautet 1000. Bitte? Jetzt machen wir, Jeopardy kommt dann. Sie sagen mir, was die... Ja, eigentlich ist es Jeopardy. Was sagt diese 1000? Also ich behaupte, es kommt niemand von Ihnen drauf. Nein, nein, nicht Besucher. Das sind nicht die Besucher.
Pinguine.
Na, ja, welche Pinguine? Also die Antwort war Pinguine. Okay, ich löse das Ganze auf. Wir hatten dieses Jahr 1000 Postkarten mit Druckfehler. Wer findet ihn? Wer sagt hier 2017? Ah, du bist im Team. Oh nee, du bist Helfer. Das ist hier vorgesagt. Ups. Also gucken Sie mal hier hin. Er war auf der Rückseite. Oh, Sie nehmen mir ja die ganzen Pornen weg. Wer hat eine Postkarte bekommen? Mal bitte melden. Ui, jetzt bin ich enttäuscht. Wo habt ihr die her? Okay, von mir. Gut, wir haben welche zum Kongress verteilt. Vielleicht hat der eine oder andere mal eine bekommen. Fehler passieren. Niemand macht Fehler aus Absicht. Aber es ist unheimlich schwierig, ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem Fehler, also in dem sich niemand für Fehler, wie ist das richtige Wort, verurteilt vorkommt. Ich verrate es gleich, das ist jetzt nicht die erste Postkarte, die einen Fehler aufwies. Wir hatten schon Fehler, Postkarten, da war die URL falsch, da saßen im Team jemand mit einem Edding da und hat da gewisse Zeichen ergänzt. Wir hatten schon Postkarten, da war im QR-Code die falsche Jahreszahl kodiert, sieht man auch nicht sofort. Und die Aussagen, die auf der einen Seite so gemeint sind, oh, das ist aber lange nicht mehr passiert, die halt eher so flapsig interpretiert sind, können halt auch auf der anderen Seite ankommen wie, naja, eigentlich hätten wir es besser wissen müssen. Und das kann deprimieren, aber wie gesagt, seien Sie einfach fehlerresistent, sowas passiert, das ist vollkommen normal. Und jeder Fehler ist eigentlich immer eine Chance zu lernen. Das machen wir nach jedem Linux-Tag. Bei uns gibt es im Wiki eine riesen Verbesserungsliste, wo irgendwo gefehlt 50 Punkte draufsteht, was man fürs nächste Jahr besser machen kann. Hat aber auch so seinen Pferdefuß. Wir hatten mal ein Jahr, da hieß es, oh, die Ausschilderung ist schlecht. Wir müssen unbedingt eine bessere Ausschilderung der Vortragsräume organisieren. Im nächsten Jahr war die Ausschilderung super. Im Jahr darauf stand der Punkt Ausschilderung, Verbesserung wieder auf der Verbesserungsliste. Weil halt einfach diese Tatsache, dass mit dieser Maßnahme ein Fehler behoben wurde, sozusagen im Folgejahr halt nicht konserviert wurde. Sie können Verbesserungslisten schreiben, aber viel wichtiger ist es, eigentlich aus meiner persönlichen Sicht, sage ich jetzt, halten Sie auch bewährte Dinge fest, die so funktioniert haben. Das hat sich bei uns wirklich extrem gut bewährt, halt auch mal die positiven Dinge festzuhalten. Und last but not least, wie gesagt, den Postkartenfehler haben wir schon mehrfach begangen. Und man lernt halt immer am besten aus eigenen Fehlern. Das heißt, auch wenn sich Verantwortlichkeiten ändern, ist es halt vollkommen normal, dass halt gewisse Fehler wiederkommen. Wie haben wir diesen Fehler gelöst? Es gibt diesen schönen Stempel. Und jetzt habe ich schon erwähnt, dass die Postkarten mit zum Kongress sollten. Und Thema Deadlines. Es reicht ja, wenn die Postkarten am, ich sage jetzt mal, letzten Freitag vor Weihnachten da sind. Sie waren glücklicherweise am Donnerstag da. Und innerhalb von 24 Stunden war die Idee geboren. Na, eigentlich passt es doch super zum Motto. Man könnte meinen, man hat es mit Amateuren zu tun. Eigentlich müsste man den Satz darunter schreiben. Und darunter schreiben ist natürlich bei 1000 Postkarten ein bisschen schwierig. Und innerhalb von 24 Stunden war die Idee geboren. Ein Stempelladen in Chemnitz ausfindig gemacht, der wirklich am letzten Freitag vor Weihnachten uns noch so einen Stempel gefräst hat. Und wir haben dann bis zum Heiligabendmittag da gesessen. Alle Postkarten abgestempelt. Und ganz ehrlich, wäre diese Fehler nicht passiert, diese Postkarte wäre wirklich nur halb so schön. Weil jeden, den ich so eine Postkarte in die Hand gedrückt hat, der hat die irgendwann mal rumgedreht, geguckt, nochmal geguckt und gesagt, oh cool. Was sehen wir da? Es ist jetzt auch wieder in, ja, so ein Stapeldiagramm. Also das unten sind Monatsangaben, Monats- und Jahreszahlenangaben. Traffic der Webseite ist der Vorschlag, nein, ist es nicht. Aktivität der Mailinglisten, ganz genau, korrekter Treffer. Das ist die Aktivität über diverse Mailinglisten. Man sieht vollkommen überraschenderweise, irgendwo gegen März hat die mal ihr sozusagen jahreslokales Maximum. Wo ist los? Da werden alle Leute etwas panisch zum Teil. Aber was man sieht, eigentlich so ein Linux-Tag, naja, der dauert eigentlich ein bisschen mehr als 2 Tage. Das sind halt durchaus 5 Monate, wie die Leute beschäftigt sind. Und geht immer so 2 Phasen. Also die erste, das Mikrofon hier, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht allzu sehr bewege. Die erste Phase ist halt immer eigentlich ja die Mottofindung, weil einfach nur zu sagen, ja, wieder ein Linux-Tag, toll, kommt alle her. Wird auf die Dauer ein bisschen langweilig, also wir versuchen mit jedem, zwar mit einem Motto immer einen Schwerpunkt zu setzen. Das ist dann die Diskussion, dann ebbt das halt alles ein bisschen ab und mit dem Zeitpunkt, an dem ja, der Call for Lectures und Call for Presentations liest, geht sozusagen die Wuselei los. Dieses Jahr ist dieses Minimum nicht ganz so tief, hat im Prinzip damit zu tun, überlegen wir uns mal, was wir zum 20. machen. Also sozusagen die Diskussion um die Geburtstagstorte, jeder hat ein Stück von Ihnen abbekommen, die fand in diesem Zeitraum statt. Und die war nicht einfach. Sie wissen gar nicht, wie viele Parameter man an so einer Torte optimieren kann. Aber sie hat am Ende jeden geschmeckt. So, und jetzt machen wir hier nochmal noch so eine Zacke drauf. Wir haben nämlich in diesem Jahr eine neue Mailingliste gegründet. Das ist unsere Logistik-Mailingliste. Und die hat im Februar diesen Jahres geschafft, sozusagen den Traffic über unsere eigentliche Teamliste einmal wirklich komplett zu übersteigen. Heißt das jetzt, dass wir diese Kommunikation, also dass es jetzt neu ist, diese Anzahl der Informationen, die dort ausgetauscht ist? Nein, die Information fand halt auch vorher statt. Also die Kommunikation über Mailinglisten an sich ist jetzt halt kein guter Indikator, denn es läuft noch viele Kommunikation direkt zwischen Personen parallel. Und das ist meistens nicht ganz so praktisch, weil sich herausstellt, dass dort vielleicht gewisse Leute halt Informationen nicht bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Und aus dem Grund hat sich es eigentlich bei uns bewährt, für alle möglichen Fälle Themen-Mailinglisten zu nutzen. Wir haben gesehen, wir haben im November letzten Jahres diese Logistik-Mailingliste ins Leben gerufen und also der Traffic, der da drüber ging, war durchaus enorm. Und an der Stelle mit solchen Mailinglisten ist es natürlich leicht, immer mal jemand mehr ins CC zu setzen. Einfaches Beispiel, der Raum über uns, da steht eine extra Kamera, da hat mal jemand, da wo eine Kamera ist, muss auch was aufgezeichnet werden, da stellt man halt einen Rechner hin. Also derjenige hat bei unserem Materialverantwortlichen gesagt, plan mir mal einen Rechner ein, hat er gemacht. Aber so ein Rechner ist ohne Strom recht wertlos. Und Internet müsste man da auch ranlegen. Und irgendjemand muss wissen, dass man Aufbauhelfer schickt, das Ding da hinzustellen. Und das sind meistens die Informationen, die sozusagen an der Stelle, oh, ich brauche jetzt einen Rechner, an die keiner sofort denkt. Und wenn alle auf so einer Mailingliste stehen, dann ist es manchmal unglaublich, an welchen Stellen wie viele Leute sofort mitdenken und da halt auf gewisse Dinge hinweisen, die sich gegebenenfalls hinterher nur so schwierig korrigieren lassen. Ja, Frage.
Welches Medium nutzt ihr für Spontankommunikation?
Spontankommunikation im Wesentlichen unsere Mailingliste. Und wir haben es etabliert seit ein paar Jahren, dass wir uns einmal Unitaler Straße Nation, also da sind, wo eigentlich diese Informatiker und unser Rechenzentrum zu Hause ist, dass wir uns einmal freitags früh in die Mensa setzen zum Frühstück und uns mal sozusagen einfach mal face-to-face gewisse Sachen andiskutieren. Und auch da wurden schon viele Probleme gelöst.
Dann auf der Mailingliste veröffentlichen.
Ja, und ganz wichtig, hinterher kleines Protokoll schreiben. Weil sonst kommen die Informationen unter anderem wieder nicht bei denen an, wo sie hin müssen. Ganz wichtig ist es übrigens, dumme Fragen zu stellen. Ich habe schon von der Größe des Parameterrahmens unserer Torte erzählt. Irgendjemand stellte dann mal die Frage, was machen wir, wenn was übrig ist? Ja. Ja, einen Kühlschrank stellen. Welchen? Die sind abgezählt. Kriegen wir nicht irgendwo noch einen Kühlschrank her? Da steht noch einer rum. Aber passt die denn da rein? Ja, nur hochkant. Vielen Dank an euch alle, die ihr das Problem gelöst habt. Die Torte wurde restlos alle. Ihr habt uns ein Problem abgenommen. Gewisse Indikatoren, die, wenn man sie irgendwo in Mails liest, sind immer so was, ich nahm an, oh, so wie letztes Mal und oh, das hat doch bestimmt der und der gemacht. In dem Moment, in dem man solche Sachen nicht hinterfragt, sind sie immer falsch. Wie gesagt, wenn immer jemand sagt, oh, so, machen wir so wie letztes Mal, wann bauen wir dieses Jahr unsere hier Catering-Strecke für die Helferpflege auf, machen wir so wie letztes Jahr? Nee, machen wir eigentlich nicht, weil dieses Jahr wird das in einem anderen Raum aufgebaut. Ach so, ja, stimmt. Also, wir kommen zu dem Thema noch, was es mit diesen Räumen zu tun hat. Und erstaunlicherweise, man könnte eigentlich meinen, sozusagen so ein Event wird vollkommen demokratisch organisiert. Ist nicht der Fall. Wir haben eigentlich für jedes Themengebiet einen Bereichsverantwortlichen und im Zweifel trifft der die Entscheidung. Also man kann halt gern diskutieren, aber am Ende wird der Bereichsverantwortliche eine Entscheidung treffen. In der Regel wird sich die halt auch mit der Teammeinung decken, weil wenn er es nicht tut, hat er halt, ja, also wird es halt wahrscheinlich auch für ihn schwierig, aber wir hatten halt auch einfach schon die Fälle, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt so, weil wenn wir es jetzt so machen, wie das gern das Team hätte, würden wir da halt ja, unnötig viel Arbeit reinstecken. Also Klassiker bei sowas ist, welche Schriftart benutzt man jetzt und muss das Element auf der Postkarte noch ein bisschen weiter nach oben, noch ein bisschen weiter nach unten. Und an irgendeiner Stelle ist es dann halt einfach mal sinnvoll, eine Entscheidung zu treffen. Gut, wir schreiten mal mit größeren Zahlen voran. Gleich drei auf einmal. Was wird sich hinter den Zahlen verstecken? Vorgeschlagen Pinguine, nein, ist falsch. Vorschlag Telefone. Helfer, welche dieser drei Zahlen ist Helfer?
Die mittlere.
Die mittlere. Wer von Ihnen hat ein Namensschild? Mal bitte melden. Oh, bei wem steht da drauf? Information, Catering, Technik, Security, auf Abbau? So wenig? Ja, die sind alle am Arbeiten. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, hierher zu kommen. Ohne euch würde diese Veranstaltung nicht funktionieren. Und an der Stelle möchte ich mich bei allen Helfern bedanken, dass ihr das hier möglich macht. Hinter den 36 versteckt sich im Wesentlichen die Menge an Leuten, die da zusätzlich noch auf so einem Namensschild so ein Zahnrädchen drauf haben, weil das sind die Teammitglieder, die hier organisieren. Und bevor hier Missverständnisse entstehen, das sind sozusagen Teilmengen ineinander, also in den 210 sind die 36 auch mit dabei. Und die Zahlen sind vom 6.3.2018, mittlerweile sind die hoffnungslos veraltet, also schlagen Sie da überall nochmal einen Sicherheitsabstand drauf. Bitte?
Frage?
Ja?
Habt ihr auch mal die Stunden getrackt?
Nein, komme ich gleich zu. Manchmal erreichen uns Helferanfragen und die gehen dann teilweise so los, was man halt schon alles gemacht hat, sozusagen, wenn man seinen ersten Linux-Kernel kompiliert hat, mit welcher Software man sich auskennt. Ist relevant, also ist interessant. und auch relevant für die Praxis Dr. Tux. Also da braucht man wirklich Linux-Kenntnisse. Ansonsten bei den meisten Tätigkeiten, die hier verrichtet werden, braucht man im Wesentlichen keine Linux-Kenntnisse. Und vor allem möchten wir halt wirklich die bitten, die da vielleicht auch ein bisschen, naja, vielleicht Kontaktängste haben, kommt zu uns, auch wenn ihr privat vielleicht Linux nicht nutzt. Ihr könnt euch trotzdem hier extrem hilfreich machen und hier wirklich tolle Leute erleben. Ein ganz besonderes, ganz besonderen Aufruf bitte, Leute, die Schnittchen schmieren können, Catering, Mittagessen ausgeben. Die Leute sind bei uns wirklich rar und heiß begehrt. Also wenn euch das liegt, meldet euch bitte. Meldet euch bitte zeitig, weil wir unsere Helfer mit einem relativ großen Vorlauf, sie erinnern sich an die Deadlines, einteilen. Das heißt, teilweise 2 bis 6 Wochen im Vorfeld werden die Schichtpläne gemacht. Also seid uns dann halt nicht böse, wenn wir sagen, okay, schön, dass jetzt übermorgen Linux-Tage sind, aber jetzt können wir dich halt irgendwie auch nicht mehr einplanen, weil halt sozusagen an der Stelle schon alle Messen gelesen sind. Die Helfer, also Spontanhelfer, die jetzt auch mal so irgendwo eine halbe Stunde helfen wollen, wie das jetzt zum Beispiel irgendwo auf dem Kongress ist, wo man sich da irgendwie mal für eine Stunde oder sowas meldet, das kriegen wir so halt auch hier logistisch nicht gebacken, weil wir halt dann im Nachgang halt auch nicht tracken. Also sozusagen, unsere Helfer haben natürlich ein Mehrwertpaket, kommen wir gleich zu, und das gibt es halt einfach, wenn die da sind. Da wird jetzt nicht geguckt, hat der die Arbeit auch wirklich verrichtet, also in der Regel tun das die Helfer, weil das fällt dann halt schon irgendwo auf, aber sie bekommen es halt sozusagen als Vorschusslorbeeren. Und wir tracken es halt nicht über irgend sowas wie halt ein Engelsystem. Ich denke, dafür sind wir halt einfach nicht groß genug, dass sich da halt noch so eine Logistik dahinter lohnt, dass man dann an irgendeinem Infostand, wo es die T-Shirts gibt, halt erst in irgendein Formular guckt, hat der schon so viele Stunden oder vielleicht doch nicht. Da war eine Frage, habe ich irgendwo gesehen. Können wir vielleicht das Mikrofon? Oh, die Zeit.
Nutzt ihr für die Planung der Engel sowas trotzdem wie das Engelsystem des CCC oder habt ihr da was
anderes? Wir haben eine eigene Datenbank. Ich verweise einfach nur der Zeitknappheit wegen auf den Vortrag von Chris Hübstein, den Stehner. Der hat das alles mal erklärt. Die Datenbank kennt Bereiche, die Datenbank kennt Beiträge. Da gibt es einen Beitrag Aufbau, da gibt es einen Beitrag Catering, da gibt es einen Beitrag Security. Und da werden halt Personen zugeordnet und man sieht dann halt relativ schnell, also wer in vielen Beiträgen drin ist, der tut halt auch wirklich was. Aber auch wer jetzt zum Beispiel nur an dem Infostand eingeplant ist, in der Regel sind die Helfer auch wirklich von Freitag bis Sonntag durchgehend beschäftigt. Also durchgehend, natürlich haben die Pausen. Aber das ist jetzt halt nicht so, dass da mal jemand kommt und 2 Stunden T-Shirts austeilt. Also dann bitte mal Samstagvormittag mal was machen, Samstagmittag, Sonntagnachmittag eventuell. Weil wir auch die große Menge an Belohnungen für Helfer halt auch nicht stemmen können. Denn alle unsere Helfer bekommen kostenlos Eintritt, das ist ja auch nicht überall der Fall, bekommen ein kostenloses T-Shirt während des gesamten Wochenendes und auch dem Freitagnachmittag Vollverpflegung. Und was sich halt auch schon seit vielen Linux-Tagen etabliert hat, ist das wirklich als Belohnung gedachte Abendveranstaltung, wo alle Beitragenden, also halt auch die Referenten, wirklich die Chance haben, zusammenzukommen, weil irgendwie müssen wir unsere Helfer entschädigen. Wer hier ein ganzes Wochenende halt irgendwelche Tische schleppt, immer wieder dieselben Fragen beantwortet, der braucht halt auch mal eine Gelegenheit, Pause zu machen, vielleicht mit den Referenten in Kontakt zu kommen, weil er halt eben nicht zu dem Vortrag gehen kann, den die halt gerade gehalten haben. Und aus dem Grund seid uns halt auch, ja, bitte nicht böse, wenn das halt eine geschlossene Veranstaltung ist. Wir wissen, dass es halt auch andere Konferenzen anders machen, aber ja, nicht jeder Schraubenzieher passt halt auch für jede Schraube und halt, wir bekommen es halt einfach nicht hin. Immer wenn wir halt mal überlegen, wie wir das halt anders strukturieren könnten, kommt halt am Ende bei raus, dass wir halt doch wieder irgendwelche Helfer einplanen müssten, die irgendwelche Garderoben besetzen, aufpassen, dass keine Technik wegkommt, vielleicht irgendwelche Tickets abkassieren. Und das würde halt eigentlich dem Ziel widersprechen, was wir halt erreichen wollten. Wir machen mit ein paar Mistsachen, weil wir drehen das jetzt mal um. Ich verrate Ihnen die Tatsachen und Sie sagen mir Zahl. Was schätzen Sie mal, wie viel Anschlussleistung wir hier projektieren müssen? Bitte? Nee, das eine Kabel reicht nicht. Das ist jetzt nur ein Symbolbild. Das ist der Stecker fürs Foyer. Bitte? Nee, 100, also die Antwort war, das ist, wäre ein 63 Ampere Stecker. Nee, es ist fast doppelt so viel. Es ist 125 und zwar dreimal. Also projektierte Anschlussleistung 265 Kilowatt. Vorsicht, projektiert. Projektierst halt Worst-Case-Kalkulation. Also wenn wir jetzt alle Geräte gleichzeitig anschalten, in allen Kaffeemaschinen gleichzeitig Kaffee kochen, jeder Stand seine 600 Watt oder mehr, was er zugesichert halt ausnutzen würde. Und Sie jetzt zum Beispiel in diesem Vortragsraum hier, in diesen drei Steckdosen, die in den Reihen liegen, so viele Laptops anstecken, dass da pro Steckdose 1000 Watt zusammenkommen, dann würden wir diese Zahl erreichen. Der tatsächliche Verbrauch ist irgendwo niedriger, aber mit irgendwas muss man rechnen. Wie viele Netzwerkkabel werden wir hier wohl verlegen? 10 Kilometer. An 10 Kilometern, nicht ganz so viel, es sind nur 3400 Meter. Ne? Seit, ich glaube, 10 Jahren ist der WLAN-Ausbau hier so gut, dass wir auf die Verkabelung für jeden Stand verzichten können. Vorher war das mehr. Wie viele Plüschtiere gehen unsere Informationen über den Tresen und finden ein würdiges neues Zuhause? 500? Ja, das ist zu viel. So viel sind es nicht. Bitte? 150? Nee, ist ein bisschen mehr. Es sind dieses Jahr genau 197. In der Regel auch sehr gut ausverkauft, da bleibt meistens nicht viel übrig. Wenn Sie mal ganz vorne am Eingang scharf rechts abbiegen, kommen Sie in die Praxis Dr. Tux und da findet auch ein Lötworkshop statt für ja, Kinder und Jugendliche. Was schätzen Sie, aus wie vielen verschiedenen Bausätzen Sie da auswählen können? 12? Nee. 15? Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? 30? Wer bietet mehr? 50? Wer bietet weniger? 34. Hat sich doch eine ganz schöne Menge angesammelt, wird auch sehr gut angenommen und es ist unglaublich beruhigend zu sehen, dass dort halt auch eine Generation heranwächst, für die das Internet nicht irgendein Tablet ist, was aus der Ecke rausleuchtet, sondern die sich halt wirklich damit beschäftigen wollen, wie die Technik funktioniert und wie das alles zusammenhängt. Also dieses Junior-Programm haben wir seit 5 Jahren sehr stark forciert, extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Hardware-Basteln gibt es jetzt bei uns. Tag heute, genau zum 10. Mal. Also halt auch so lang wie die Linux-Tage, erst für Erwachsene und halt seit 5 Jahren für Kinder. Und das ist auch unbedingt was bleiben wird, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, hier gibt es Applaus. Applaus für die Brötchen. belegtes Brötchen, eine halbe. Wie viel? 1000, ich verdopple. 2000 und allein 60 Kilogramm Wiener Würstchen gehen dadurch irgendwelche Würstchenwärmer. Ich glaube, das sind 680 Paare, wurde mir verraten. Und ich habe im Vorfeld gelernt, dass es logistisch gar nicht so trivial ist, irgendwie 60 Kilogramm Wiener Würstchen so warm zu machen, dass nichts übrig bleibt, nichts zerplatzt und trotzdem alle satt werden. Also auch nochmal vielen Dank an die Catering-Helfer, die da irgendwo Dinge tun, die man so für gewöhnlich als vollkommen unproblematisch ansieht, aber halt in größeren Dimensionen dann doch halt irgendwo skalierungsbedingt. Ihre Grenzen binden. Das ist ein Blick in unser Lager am Mittwoch vor den Linux-Tagen. Am Mittwoch ist der Tag, wo wir alles einpacken und hier in das Gebäude fahren, weil das können wir ja nicht hier stehen lassen. Da gibt es ja auch noch andere Veranstaltungen in dem Haus. Der kleine Kopf, der da rausguckt, das ist unser Silvio, der steht übrigens da hinten. Dass man mal einen Größenvergleich hat. Was schätzen Sie, wie viel sich da zusammengesammelt hat? Ja, gut, viel, okay. Bitte? 7,5 Tonner? Ja, mit so großen Autos fahren wir nicht. Also hier war der Vorschlag, in 7,5 Tonner. Nee, das sind halt alles eher kleine LKWs und mit BKWs, wie wir das hier ankarren. 40 Kubikmeter, ah, nicht ganz, ungefähr so 15 bis 20. Wir haben mal den Zollstock rangelegt. Aber was da natürlich nicht dabei ist, sind Tische, Stühle, Rechner, Monitore, Kabel, Stromverteiler, Geschirr und Küchengeräte, die kommen meistens direkt drüben aus der Mensa, Spielzeug fürs Kinderparadies und. Das wird dann alles direkt hierher geliefert. Also vielleicht nähern wir uns dieser 40, wenn wir das da entsprechend mal draufschlagen. Das ist auch ziemlich viel Krimskrams. Die ganze Verwaltung funktioniert nach wie vor über ein 15 Jahre altes Textfile, womit ein bisschen Set und AWK gewisse Statistik drauf. Es funktioniert einfach. Mehr muss man dazu nicht sagen, warum sollen wir es ändern, wenn es funktioniert. Und das kriegt man halt natürlich alles nicht umsonst, was sich da angesammelt hat. Wer jetzt vielleicht zu Hause am Stream sitzt, der stellt vielleicht fest, dass die Videoqualität sich im Vergleich zum letzten Jahr gebessert hat. Allein für das Update auf unser Video-Equipment, was wir jetzt mal von VGA auf HDMI abgedatet haben, naja, da haben wir schon einen fast mittleren dreistelligen Betrag für umgesetzt. Das kommt nicht von ungefähr. An der Stelle halt wirklich ein ganz besonderer Dank an unsere Sponsoren, weil allein aus den Eintrittsgeldern würde sich das, glaube ich, auch nicht finanzieren lassen. Und vor allem halt auch vielen Dank an die ganzen Materialspender, weil nicht alles kaufen wir selbst. Wir leihen uns Sachen aus, die halt einfach an dem Wochenende nicht gebraucht wird. Und warum soll man die da halt nicht verleihen? Mit den Linux-Tagen kann man immer gut zusammenarbeiten. Und natürlich halt auch unseren Gönnern, die, ich sage jetzt mal, ihren guten Namen herhalten. An so einer Universität geht nichts ohne das Okay von dem Professor. Glücklicherweise haben wir das. Bezeichnenderweise ist es auch noch der Professor für Betriebssysteme. Das passt irgendwie. Und nur weil der Ja sagt, können wir überhaupt dieses gesamte Gebäude mieten. Also vielen Dank an alle, die sich in eine dieser Kategorien einsortieren. Letzterer sitzt gerade hier. Was sagt uns diese 20? Nein, der Vorschlag von Sven Cook ist immer noch Pinguine? Nein, vielleicht. Pinguinarten? Nein, auch das nicht. Also vielleicht, aber ich meine es nicht. Oh, ich muss mich beeilen. Ja. Es ist der letzte Vortrag, wir können überziehen. 20 Jahre, es wird wohl irgendwas mit der Jahreszahl zu, oder mit unserem Jubiläum zu tun haben. Und zwar sind es 20 Jahre Augenrollknauf. Oh, es hat uns gerade noch gefehlt. Unser Tux sitzt auch manchmal so in der Ecke und rollt mit den Augen. Wirklich keine, also ich kann nicht für die gesamte Historie der Linux-Tage sprechen, solange bin ich dabei. Sie sehen schon, wir verlassen den seriösen Teil der Präsentation. Hat sie das bisher? Die Frage war, ob sie bisher schon so war. Sie wird nicht seriöser. Jedes Jahr tut sich irgendwo ein neues Problem auf, wo wir sagen, und warum dieses Problem jetzt, wenn es die Jahre vorher auch ohne funktioniert hat? Relativ wenig davon sind bildlich dokumentiert. Im Jahr 2008, also vor 10 Jahren, gelang uns das. Da gab es während der Linux-Tage eine Baustelle im Haus. Also da lagen hier auch irgendwo noch Ziegel rum. Wenn Sie mal oben rechts in die Ecke gucken, da sitzen Menschen. Also das war halt auch tatsächlich im Vortragsraum, den wir genutzt haben. Ich glaube, da fand die Keynote gerade drin statt, 2008. Und die Information war, Anruf aus dem Baudezernat, es tut uns leid, da, also für den Raum, ja, da sind Bauarbeiten. Inwiefern tangierten uns das? Also es waren auch noch in einem anderen Raum Bauarbeiten, und zwar da, wo unser Catering sitzen sollte. Naja, da liegt Bauschutt. Ich sage, da wollten wir aber kochen. Was, Sie wollen da kochen? In einem Hörsaal? Also die haben sich vorgestellt, dass dann die Besucher da reinkommen, sich in die Ränge setzen und dort ihre Brötchen schmieren. Nee, wir wollen dort nur vorbereiten. Kein Besucherverkehr. Naja, aber da liegt Bauschutt. Also das können Sie aus hygienischen Gründen nicht kochen. Wir können Ihnen auch nur ein paar Bauscheinwerfer reinstellen, dass Sie wenigstens Licht haben, weil der Strom ist auch abgestellt. Zum Kochen brauchen wir aber trotzdem Strom. Wirklich jedes Jahr irgendwo hat sich da eine andere kleine Katastrophe angebahnt. Wir hatten mal den Fall, dass uns gesagt wurde, ja, also die Linux-Tage sind ja ab Samstag, aber den Mittwoch, Donnerstag, Freitag vorher, da ist noch eine Konferenz im Haus. Die fand auch statt. Wir haben es trotzdem hingekriegt. Also offiziell hätten wir das Gebäude erst ab Freitagabend 18 Uhr betreten dürfen. Wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt, schon ab Donnerstag aufzubauen, während parallel noch eine andere Konferenz stattfand. Und von daher vergessen wir dieses Knarf-Augenroll sofort wieder und sagen, eigentlich bringen wir zurück auf 20 Jahre pragmatische Lösungen. Wie haben wir das Problem mit der Baustelle gelöst? Irgendwann hat man sich mal mit dem Bauleiter getroffen und der meinte, ja, es ist da schon eine Lösung eingefallen, machen Sie sich keine Probleme, wir kriegen das gelöst. Und als wir hier aufgebaut haben, kam ein Bauarbeiter mit einer Schubkarre und fuhr da halt irgendwelche Ziegel von rechts nach links. Und als wir am Montag abgebaut haben, kam derselbe Bauarbeiter mit derselben Schubkarre wieder und fuhr die Ziegel von links nach rechts. Der muss sich auch verarscht vorgekommen haben. Aber nur so war der Bauschutt aus dem Weg und unsere Elektriker, wir sind wirklich froh, dass wir sie haben, die redeten dann irgendwann nur noch in Halbsätzen, ja, und die Verteilung, ja, und vielleicht da unten, und wenn wir da umklemmen, und es war auch Strom da. Weil elektrisch kochen ist wirklich immer ein Problem. Wir hatten auch schon den Fall, dass bei uns das THW die Karten aus dem Dreck ziehen musste. Das passiert erstaunlicherweise hat niemand angefordert. Also da haben sich irgendwie vor ein paar Jahren hier hinten, Sie können hier zu dem Fenster rausgucken, da sehen Sie diesen Platz, wenn Sie jetzt hier einfach mal von Ihnen aus gesehen nach links gucken. Da sehen Sie den Platz, wo sich die Karren hier festgefahren hatten. Unglücklicherweise waren die halt auch nicht Deutschmuttersprachler und da ist man halt auch ja, zum Wochenende versuchen, einen Abschleppdienst aufzutreiben in einer schweren Sprache, ist halt auch nicht so selbstverständlich. Ein paar unserer Security-Helfer verschwanden mal für eine Stunde, kamen in THW-Uniform wieder mit einem Einsatzfahrzeug, packten irgendwelches Werkzeug aus und haben den Karren einfach rausgeholt und noch eine Pressemitteilung drüber geschrieben. Das kriegt man auch nur mit unseren Helfern hin. Weil die sind dafür nicht bezahlt, die machen halt tagtäglich irgendwas anderes und jeder bringt sich halt mit den Fähigkeiten ein, die er hat. Also sozusagen unsere Helfer sind Gold wert, das kann man sich für Geld nicht kaufen. Und noch eine Geschichte, wir haben es auch schon geschafft, 23.50 Uhr am Sonntag beim Abbau noch in diesem Gebäude gewisse Wände zu streichen, weil am Montag ab 0 Uhr der Aufbau für eine sehr hoch angebundene Veranstaltung bekam und extra vor uns dieses gesamte Gebäude gestrichen wurde. Und das ist ein Gipsputz, wenn Sie da mal in den Rucksack vorsichtig abstellen, bröckelt die Farbe ab und dann sieht das halt alles nicht so toll aus. Und man hatte halt Bedenken, dass da halt wieder irgendwelche Schäden an den Wänden entstehen. Und hätten wir nicht schon so ein gutes Verhältnis zur Unileitung gehabt, hätten die eventuell gesagt, naja, euch lassen wir da jetzt nicht rein. Aber da die wussten, dass die Linux-Tage durchaus für unkonventionelle Lösungen bekannt sind, haben die halt mehr oder weniger in einer Vorbesprechung so lapidar gesagt, ja, und jeder Kratzer, der auf der Wand entsteht, den müsst ihr dann halt überstreichen. Ich weiß bis heute nicht, ob sie es ernst gemeint haben. Unsere Antwort war ernst gemeint. Also wir sind hier wirklich 23.50 Uhr noch mit Maler-Sachen rumgerannt und haben hier vorsichtshalber mal da noch überstrichen. Und es waren hinterher bestimmt weniger weiße Flecken als vorher da. Das heißt, verrückte Probleme sind nicht unlösbar, sie erfordern nur noch verrücktere Lösungen. Aber die 20 sagt auch noch was anderes. Und zwar die 20 ist auch zugleich das Alter dieses Veranstaltungsgebäudes. Mich hat vor einer Woche mal jemand gefragt, naja, die Linux-Tage sind jetzt 20 Jahre alt. Dieses Gebäude heißt immer noch neues Hörsaalgebäude, obwohl es schon 20 Jahre alt ist. Hat sich es heißt im Volksmund neues Hörsaalgebäude. Eigentlich offiziell zentrales Hörsaalgebäude. Und mich hat jemand gefragt, na, wo habt ihr die Linux-Tage gemacht, als es dieses Gebäude noch nicht gab? Weil irgendwie jeder Student, der hier anfängt, denkt, dieses Gebäude ist erst 6 Jahre alt. Nein, wir waren tatsächlich hier, ich glaube, die erste Großveranstaltung, die einmal dieses gesamte Gebäude benutzt haben. Und in diesen 20 Jahren hat sich die Infrastruktur in diesem Gebäude beträchtlich weiterentwickelt. Also die Überlieferungen berichten, dass am Montag nach dem ersten Chemnitzer Linux-Tag, es war nur noch ein Tag, die Elektriker anfingen, hier die ersten Drehstromsteckdosen zu installieren, weil es irgendwo in der Gebäudeplanung sich Engpässe auftaten oder abzeichneten. So sind über die Jahre immer diverse Steckdosen gewachsen. Den Stecker dort haben Sie heute schon mal gesehen. Die befindet sich im Foyer und jeder, der an unserem Stand halt ein Gerät anschließt, ist froh, dass dieser Stecker in dieser Dose steckt. Das ist ein Kabel, was direkt runter in den Keller geht zum Stadtwerkeknoten. Und damit ist sozusagen der Energiedurst unserer Live-Aussteller abgesichert. Und Sie können in begrenztem Maße auch Popcornmaschinen, Zuckerwattemaschinen, Servercluster mitbringen. Aber bitte melden Sie wirklich jedes Gerät an. Bitte. Es ist wirklich extrem schwierig dann zu debuggen, wenn hier immer irgendwo eine Sicherung rausfällt. Und die Elektriker der Uni sitzen auch in Bereitschaft. Das gesamte Wochenende sitzt da jemand zu Hause und wartet auf unseren Anruf. Und wir sind gespannt, ob wir es dieses Jahr schaffen, das Telefon nicht benutzen zu müssen. Auch das Datennetz hat sich in der Zeit erheblich professionalisiert. Auf dem linken Bild sehen Sie den zentralen einen der Netzknoten hier im Haus. Und als das Gebäude gebaut wurde, hatte sich wahrscheinlich niemand vorstellen können, dass man in allen Räumen gleichzeitig Datennetz benötigt. Man hatte zwar überall Netzwerkdosen eingeplant, aber den Switch, den man da eingeplant hatte, der hatte nur so wenig Ports, dass man halt nicht jede Dose beschalten konnte. Von daher hat man da irgendwo einen größeren Switch angesteckt und einfach mal alle Kabel abgezogen und halt an diesen Switch rangesteckt. Und hinterher hat es wohl auch wieder funktioniert, indem man das zurückgesteckt hat. Stand dieser Donnerstag ist das rechte Bild, hat sich das halt auch alles ein bisschen professionalisiert. Also wir sind halt im Prinzip da zu übergegangen, hier irgendwo die Netztechnik doch etwas kleinteiliger aufzufahren und zu verteilen. Also Es ist erstaunlicherweise auch ein neuer Switch gewachsen irgendwo in dem Netzknoten. Jetzt ist jede Dose Bescheid. Ich mache schneller. Und wir kennen im Übrigen auch, also ich behaupte mal, wir kennen jetzt auch jeden Bug in diesem Haus. Wir hatten schon den Fall, dass es hier im Foyer geschneit hat, weil dem Haus zu warm war und es hat die Rauchklappen aufgemacht, dann hat es reingeschneit. Die Sicherung, wir hatten mal Toilettenspülungen, die in den Dauerbetrieb gegangen sind und zufälligerweise nur eine Elektrikerbereitschaft und keine Klempnerbereitschaft. Der Elektriker konnte uns aber helfen, der hat den Schaltschrank aufgemacht, das Kreuz war da schon vorher. Und er hat gesagt, also das ist eine euch vertraute Lösung, Strom abschalten, neu booten, dann funktioniert es wieder. Von daher an dieser Stelle einen ganz besonderen Dank an unser liebes Dezernat Bauwesen und Technik, an die Pressestelle und auch die Abteilung Veranstaltungsorganisation und Merchandising. Die lassen sich auf, naja, recht komische Personen ein, die Dinge tun wollen in einem Hörsaalgebäude, für die es irgendwo keinen Formularvordruck gibt. Es gibt kein Formular, wo man halt sagen kann, wir würden gerne das Haus bestellen. Man muss da immer eine Raumnummer angehen. Es geht irgendwie trotzdem. Auch das Universitätsrechenzentrum, was hier eine Masse an Technik auffährt und halt natürlich auch die Fakultät für Informatik halt für die Unterstützung, vor allem, dass da halt jemand seinen Namen hinhält, dass die entsprechenden Personen da sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Leider sind die Elektriker und zuständigen Sachbearbeiter gerade nicht da. Es wäre so schön gewesen, aber sie sollen wohl im Haus sein. Also, vielen Dank von diesen Leuten. Wir nähern uns dem Schluss. Es ist nicht mehr viel, auch wenn es hier unten so aussieht. Jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen. Und jetzt muss man auch noch... Bitte? Nee, Moment, das ist, jetzt kommt keine Statistik, jetzt kommt ein bisschen was zur Zukunft. Das ist sozusagen, gibt es einen nächsten Chemnitz Linux-Tag? Fragezeichen. Und na, es gab so eine Zeit, da war jeder Linux-Tag der letzte, weil wir irgendwie gesagt haben, das tun wir uns nicht nochmal an. Und ich habe aber auch schon seit Freitag und Donnerstag wieder vermehrt dass eine Wortgruppe gehört, die mit N anfängt, nämlich nächstes Mal. Und wir hatten wirklich mal eine Zeit, wo es auch manchmal... Sie wissen, diese Knarfmomente, wo es irgendwie auch so keinen Spaß macht und wo man dann irgendwie gesagt hat, also nach dem 10. kann man auch aufhören. Und als der liebe Chris dann abends einen kleinen Vortrag zur Geschichte gehört hat, hat er einfach gesagt, ohne dass er jemand gefragt hat. Also bevor Sie hier irgendwelche Gerüchte hören, die Chemnitzer Linux-Tage finden weiter statt. Die bleiben auch in Chemnitz und die bleiben hier an der Uni, weil es uns hier einfach gefällt und weil wir uns kein besseres Gebäude vorstellen können. Und ohne das abgesprochen zu haben, würde ich jetzt einfach mal fahrlässig behaupten, es finden auch noch weitere Chemnitzer Linux-Tage statt. 21, 22, 23, bis 23 müssen wir es mindestens schaffen, das ist eine schöne Zahl. Dazu sage ich gleich was. Die Chemnitzer Linux-Tage bleiben natürlich auch in Chemnitz und wie gesagt, wir können uns einfach kein anderes Veranstaltungsgebäude vorstellen. Und wir würden es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen irgendwo anders, weil hier viele Dinge einfach unkompliziert gehen. Was wir uns wünschen in der Zukunft, ist erstens, dass ihr uns treu bleibt, kommt her, auch wenn wir vielleicht manchmal den ein oder anderen Vortrag halt ablehnen müssen und das halt zufälligerweise gerade eure ist, ihr seid trotzdem immer gern willkommen. Und das ist jetzt ein persönlicher Wunsch. Ralf, ich komme auf deine Frage zurück. Solange die Anzahl der Knarfmomente kleiner gleich ist als die Anzahl der Lösungen, bin ich gern mit dabei. Das kleine Gleichzeichen steht damit bewusst. Also kleiner als habe ich mich nicht getraut. So, wir drücken ein bisschen auf die Tube. Was wir nicht zählen können und trotzdem noch erwähnenswert ist, ist auch einfach die Anzahl der beschäftigten Kinder, für die wir hier ein Sonderprogramm haben. Also was da an Kreativität und Ideen reingesteckt werden, kann man nicht in Zahlen fassen. Genauso erfassen wir nicht, wie viele Patienten wir in der Praxis Dr. Tux behandeln. Wir zeichnen sie aber, unsere Ärzte, bei erfolgreichen Operationen entsprechend aus. Durch entsprechende Insignien, das ist ein Netzwerkkabel, für die es nicht erkennen. Und es ist erstaunlich, wie viele nördliche Ideen im Rahmen so eines Linux-Tages zustande kommen. Also ich habe jetzt hier schon wieder so viele Sachen gesehen, da hätte man die ganzen Bilder ersetzen können. Also in wie vielen Arten und Weisen man Pinguine formieren kann, überrascht uns immer wieder. Wir haben zwei Leute in unserem Dunstkreis, die in der Sockenfabrik arbeiten, beziehungsweise arbeiteten. Und irgendwann haben die mal Socken mit einem Tux drauf gestrickt und das haben wir als Handysocke verwendet. Es gibt Stricktuxe, es gab Tuxe aus Lego, es gab Tuxe aus Papier, die Beetlebum für uns zum 10. Jahrestag gezeichnet hat. Es gibt unser Grafikteam, was jedes Mal wieder mit einer Überraschung für unsere Helferversorgung aufwartet und unglaublich motivierend ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die es geschafft haben, auf einem Display, was nur Textzeichen anzeigen kann, irgendwo so eine Vollbildgrafik draufzulegen. Yes. Ich überziehe kurz 5 Minuten, aber es tut mir leid, es kommt nicht mehr viel. Alle 5 Jahre darf man sich das rausnehmen. Die API hat sich übrigens geändert. Die API zu dieser Schnittstelle ist jetzt ein Excel-Spreadsheet. Da haben wir jetzt noch nicht rausgefunden, wie wir das so exploiten können, dass wir da Volltext drauf bekommen. Wer mitgezählt hat, das waren 19 Diagramme bzw. Zahlen. Eine fehlt noch. Das ist die Zahl 2. Und es gibt wahrscheinlich nur wenige Leute, die das wissen. Aber wir haben einfach mal in die historischen Aufzeichnungen, soweit sie verfügbar waren, geguckt. Und zwar gibt es genau 2 Personen, die jeden Chemnitzer Linux-Tag mitorganisiert haben. Seit Anfang an. Die irgendwann mal angefangen haben. Und den Zirkus jedes Jahr wieder auf sich genommen haben. Und wir haben uns gedacht, das Team, das aktuelle ehemalige Teammitglieder, auch Teammitglieder der allerersten Stunde, haben hier einen persönlichen Satz aufgeschrieben an diese 2 Personen. Vielen Dank für 20 Jahre CLT. Hättet ihr damals nicht einfach mal angefangen, würde uns nun allen etwas fehlen. Ralf, das ist deins. Ron, bist du hier? Ja, Ron ist beschäftigt. Es war eigentlich abgesprochen, also eigentlich hatte ich es arrangiert, dass der hier 17:50 auftaucht, hat er nicht gemacht. Der andere ist unser lieber Ron, der auch schon seit 20 Jahren dabei ist und zu den Organisatoren der ersten Stunden zählt. Viele mehr Leute sind natürlich... Viel mehr sind natürlich seit allererster Zeit dabei, aber wenn wir uns nicht irren, sind es halt wirklich die Leute, die auch zu jedem Linux-Tag mitorganisiert haben. Zum Ende des Vortrags noch ein kurzer Werbeblock. Jetzt ist hier noch nicht Schluss, denn im Anschluss, also so ungefähr 18:30 Uhr, können Sie rausgehen. Wer irgendwas Blinkendes dabei hat, legt seine Batterien ein und klipst sich das irgendwo an die Kleidung. Im Zweifel können Sie im Lötworkshop fix noch so eine blinke Klammer löten. Das geht relativ schnell. Da draußen wird jetzt gleich eine Feuershow stattfinden. Die ist kostenlos für alle Besucher, Helfer, Mitwirkenden, alle, die halt zur richtigen Zeit da sind. Wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Sind Sie pünktlich? Es gibt eine Minute Sicherheitseinführung. Aber keine Sorge, uns wurde versichert, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Anschließend haben die Chemnitzer Verkehrsbetriebe dieses Jahr ein Einsehen damit gehabt, dass es eigentlich nicht so geht, dass es keine Direktverbindung mit dem ÖPNV von hier zur Chemnitzer Linux-Nacht gibt. Das heißt, ab diesem Jahr fährt die Linie, ich glaube 82B, direkt vorm Hörsaalgebäude ab und lädt sie an der Augsburger Straße bei der Linux-Nacht aus. Dort können Sie weiterfeiern und in einem Retro-Gaming-Turnier antreten. Also auch der Abend muss noch nicht vorbei sein. Und dazu habe ich jetzt aber keine Folie. Morgen 10 Uhr gibt es einen Backdoor-Contest im Raum W4. Es gibt derzeit nur eine Anmeldung und die werden siegen, wenn sich jetzt hier nicht noch mindestens ein Team findet. Bei so viel verteilter oder so viel fachvertretener IT-Kompetenz kann ich es mir nicht vorstellen, dass es hier nicht noch mindestens 3 Teams gibt, die es würdig sind, an so einen Backdoor-Contest anzutreten. Also, wenn ihr die Ehre der Chemnitzer Linux-Tage retten wollt, meldet euch an. Die Anmeldung ist noch bis morgen früh, 6 Uhr offen. 10 Uhr, Raum W4. Ich gucke persönlich nach, wer da ist. An dieser Stelle vielen Dank vom gesamten Team. Das Bild ist von dem Vorjahr, weil wird erst Sonntag 24 Uhr für dieses Jahr erzeugt. So, jetzt habe ich wirklich überzogen. Vielleicht eine Frage noch, wenn es überhaupt Fragen gibt.
Würde mich wundern, es war ja doch sehr viel drin. Oder?
Hier ist eine Meldung. Eine.
25 Pinguine, Sven.
Eine der wichtigen Fragen wäre natürlich die Besucherzahl. Wie sie
die entwickelt hat. Die wissen wir erst morgen, unglücklicherweise.
Ja, die Besucherzahl, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren.
Ach so, wir haben, also die Frage war jetzt nach den Besucherzahlen, es ist leicht steigend, ich glaube, oh, Ralf, hilf mir, ich weiß nicht alles.
Besucher werden ja üblicherweise ja unterschiedlich gezählt, man kann verkaufte Karten zählen, aber bei solchen Veranstaltungen wie die CLT zählt man üblicherweise die Tage einzeln.
Licht.
Wir haben keinen sicheren Überblick, wer jetzt immer an beiden Tagen da ist. Ne? Es kann ja sein, dass jemand nur am Sonntag da ist, aber dann am Sonntag keine neue Karte kauft. Das heißt also, wir haben uns einen Algorithmus überlegt, was wir etwa aus unseren Erfahrungen schätzen können, was da über die zwei Tage summiert wird. Den verwenden wir seit vielen, vielen Jahren konstant, sodass die Zahlen untereinander vergleichbar sind. Das heißt also, unsere Entwicklung ist nachvollziehbar. Es gab einen Anstieg als der Berliner große Linux-Tag abgebrochen hat. Da gab es einen Knick nach oben. Ansonsten sind wir jetzt relativ konstant. Meines Wissens bei 2,7 bis 3,2 so in der Größenordnung.
Ja, da pendelt's.
Wetterbedingte Schwankungen sind normal. Die Cebit in der Nähe hat mitunter noch Einfluss gehabt. Jetzt hat sie beschlossen, sich die von uns zu entfernen. Das war wahrscheinlich zu kritisch. Und,
es gab tatsächlich Aussteller, die gesagt haben, oh, immer die Nähe zur Cebit, könnt ihr das nicht mal irgendwann anders machen? Aber wann ist wann anders? Also es gibt halt nur zwei Semesterpausen.
Unser Ziel ist keine Steigerung, das ist völlig verfehlt. Wir haben ein Haus, das ist voll, das muss noch Spaß machen. Also wenn wir so um die 3000 in unserer Zahl bleiben, sind wir glücklich. Und wenn es mal 100 weniger und mal 100 mehr werden, tut uns das nicht weh. Hauptsache, Sie fühlen sich wohl, das ist wichtig.